Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Unkar Skemmiker und ich begrüße heute den Experten für Glyphosat, Nico Da Vinci. Hallo Nico.
Hallo.
Wir wollen uns über das Thema Glyphosat mit dem Handelsnamen Roundup unterhalten. Früher Monsanto, heute Bayer. Wir finden, es ist ein Pestizid, was wir auf sehr, sehr viele Nahrungsmittel finden und mittlerweile überall in der Umwelt. Und da gibt es relativ viele krude Ideen darüber, dass es unschädlich wäre. Und darüber wollen wir im Detail uns unterhalten und wie wichtig es auch ist, das zu vermeiden, wie man es vermeiden kann, wo man es finden und so weiter und so fort. Bevor wir einsteigen, stell du dich da mal ein bisschen vor und wie bist denn du zu dem Thema überhaupt gekommen?
Ja, also man findet meine Arbeiten unter Nico Da Vinci im Internet. Dazu gekommen bin ich dadurch, dass ich eine Community habe. Wir haben uns darum bemüht, gesünder zu essen. Und wir sind da einem bestimmten Programm gefolgt, dass wir an 6 Tagen bestimmte Sachen weggelassen haben. Und am 7. Tag durfte jeder essen und trinken, was er wollte. Und dabei ist einfach aufgefallen, dass es den Menschen an diesem 7. Tag komischerweise ein bisschen schlechter ging. Und da das ja der Motivationstag ist, also sprich der den Leuten einfach noch mal ein bisschen den Kick geben soll, dass sie in den anderen 6 Tagen disziplinierter sein können, war das für uns natürlich wichtig und auch eine Verantwortung zu sehen, was ist da eigentlich los, was passiert da eigentlich? Ich habe dann Interviews geführt mit den Leuten, die darüber geklagt haben in unserer Facebook-Gruppe, dass da einfach bestimmte Symptome aufgetreten sind, die komischerweise auch immer ähnlich waren. Und habe dann über die Interviews einfach abgefragt, ja, was habt ihr denn jetzt eigentlich am Wochenende genau gegessen? Und habe das dann in eine Liste reingeschrieben und kam dann eigentlich drauf, dass es eine relativ begrenzte Liste war, die für Symptome gesorgt haben, die Leute einfach runtergezogen haben. Damit bin ich dann zu unserer Ernährungsmedizinerin gegangen, die da uns damals begleitet hat und habe gesagt, du, was ist hier mit der Liste los? Was ist da komisch? Dann sagte sie, ja, das ist interessant, dass du das so sagst, weil ich merke das in meiner täglichen Praxis auch, aber ich weiß noch nicht, was das ist. Ich kann es nicht benennen. Und dann kam mir eigentlich Kommissar Zufall zu Hilfe. Es gab auf Arte die Ausstrahlung von einer Doku, die hieß Tote Tiere, kranke Menschen. Und da sagt eine Professor Monika Krüger irgendwann während dieser Doku, wo es auch um Glyphosat geht, dass Glyphosat die Eigenschaft hat, dass die Darmflora in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dass sich das so äußert, dass praktisch die positiven Teile in der Darmflora weniger werden und dadurch dann durch die Disbalance dann die schlechten mehr. Und das war interessant, weil das passte eben zu unseren Symptomen, das passte zu dem, was wir erlebt haben. Vor allem deswegen, weil ich dann zufällig rausgefunden habe durch eine Recherche in der Datenbank von der EU, wo praktisch die erlaubten Rückstände für Pestizide zu verschiedenen Lebensmitteln festgehalten sind, dass ausgerechnet die Lebensmittel, die ich eben herausgefunden habe, übermäßig viel Glyphosat zulassen. Und das ist ja schon ganz interessant. Das Gift ist ja immer dasselbe, aber man hat dann halt einfach gesagt, okay, in Weizen zum Beispiel oder in Soja darf einfach mehr drin sein oder in Linsen als in anderen und das, obwohl das Gift ja immer das gleiche ist. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass wir dann halt gesagt haben, okay, das interessiert uns jetzt, weil eben auch diese Professorin gesagt hat, sie haben versucht in ihrer Uni Rückstände zu testen im Urin und die haben im Urin in der gesamten Studentenschaft, die sie da gerade als Testpersonen dann versucht hat rauszufinden, keine einzige Urinprobe gehabt, die negativ war. Es war in jeder Urinprobe fand sich Glyphosat. Und dann wollten wir einfach wissen, ist das bei uns auch so? Ich habe dann verhandelt mit einem Auftragslabor, ob die das für uns machen können, habe das dann innerhalb von meiner Community angeboten. Wir haben dann 200 Urinproben genommen und sind erschrocken, weil tatsächlich fanden wir damals schon in 70% der Proben Glyphosat, obwohl wir uns eben bemühen, vernünftig und gesund zu essen. Ja, und dann haben wir eben einfach festgestellt, dass das in der allgemeinen Bevölkerung absolut identisch ist, dass auch da 70% der Menschen das haben. Wir sind dann hergegangen und haben das dann ausgeweitet, auch EU-weit. Zuerst war es nur Schweiz und Österreich und dann haben wir das ausgeweitet EU-weit. Wir haben in Großbritannien Proben genommen, wir haben in Polen Proben genommen, wir haben in Spanien Proben genommen, in Frankreich, und so kam das eben so, dass wir dann sagen können, innerhalb der EU, in den gemessenen Ländern, ist der Durchschnitt tatsächlich 70%. 70% der Menschen haben diesen total Unkrautvernichter im Körper, ob sie wollen oder nicht. Und dann war natürlich das so, dass die Leute immer die gleichen Fragen gestellt haben. Also die Leute haben mich dann gefragt, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass ich es im Körper habe? War die eine Frage. Was kann ich dagegen tun, dass ich es nicht mehr im Körper habe? Und welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das eigentlich, wenn ich das dauernd im Körper habe? Und das waren alles Fragen, die fand ich selber ganz spannend. Und dann bin ich einfach mal ins Internet gegangen, damals noch recht naiv, und habe gedacht, na, guckst du halt mal nach und sagst es den Leuten dann. Um dann festzustellen, dass A, gar keine einheitliche Lage dazu ist, sondern dass es da einfach sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, wie gefährlich das ist. Und dass auch erstaunlicherweise relativ wenig Forschung dazu ist. Also es gibt nicht mal, bis heute nicht mal offizielle Grenzwerte, wie viel darf denn nun im Körper eines Menschen gefunden werden. Es gibt keine Grenzwerte in Bezug auf eine dauerhafte Exposition. Und eigentlich wird es auch nicht gemessen. Also es gibt kein Monitoring, wo man jetzt sagen kann, es gibt ein Monitoring für die Lebensmittel, ja, da ist dann einfach entlang dieser merkwürdigen Grenzwerte, die einfach unterschiedlich hoch sind und die auch ständig angepasst werden. Jetzt momentan versucht Bayer wieder, weil sie immer schlecht in der Presse standen, dass in Honig der Grenzwert angehoben werden soll, weil er einfach ständig gerissen wird und weil ständig irgendwelche Imker ihre Produkte tatsächlich als Sondermüll entsorgen müssen. So viel Glyphosat wird darin gefunden. Und dann macht man das eben einfach so, dass Bayer jetzt beantragt, dass dieser Grenzwert angehoben werden soll. Das wird wahrscheinlich natürlich auch durchgehen. Bis jetzt hat die EU das immer durchgewunken. Das ist dann schön für die Imker, weil sie können dann praktisch ihr Produkt trotzdem weiter verkaufen. Außer die Biobauern, die Bio-Imker, die dürfen das dann nicht verkaufen, weil da eben andere Standards angelegt werden. Die können weiterhin dann ihre Produkte als Sondermüll entsorgen.
Okay, also
ja, so ist es zustande gekommen. Das ist der Punkt, und wir sind jetzt momentan die längste Langzeitstudie, die es in der EU gibt, definitiv. Wir sind auch die größte in Bezug auf die Anzahl der Proben. Und ich kann heute sagen, 70% der Menschen haben es im Körper, und wir haben eben auch abgefragt, was es gesundheitlich ausmacht, indem wir eben tatsächlich auch bei den Menschen, die positive Proben haben, nachgefragt haben, welche gesundheitlichen Herausforderungen sie haben.
Okay. Ja, also das ist also alarmierend, was du sagst mit dem Honig, weil da hängen ja die Bienen mit dran, und wir haben bereits ein großes Bienensterben. Die Bienen bestäuben unsere Pflanzen, und wenn die Bienen das nicht mehr machen, dann haben wir nichts mehr zu essen. Also die Dimension von sowas, es ist nicht irgendwie so ein Insekt, sondern ich glaube, es sind 30% der Nahrungsmittel, die es dann nicht mehr gibt. In dem Sinne, die fahren in den USA, fahren die schon mit den Bienenstöcken in der Gegend rum, weil sie einfach keine haben. Ja? Und dann müssen die hier mal das Feld bestäuben und dann mal das Feld bestäuben. Also ich meine, was muss passieren, damit die Menschheit aufwacht? Ich verstehe es nicht. Also das kann ja nicht sein. Das kann man ja nicht durchwinken von der EU. Also da muss einem doch alles egal sein. Oder? Wenn man so an das Züngleins Waage sozusagen schon ist, da muss man doch schauen, wie kann man es nur irgendwie reduzieren, dass wir die Bienen wieder, dass wir überleben auch als Menschheit.
Ja, der Punkt ist ja, dass es Studien gibt, die einfach ganz klar zeigen, dass dieses Glyphosat tatsächlich auch einen Einfluss auf die Bienen hat. Das macht diese ganze Sache ja noch verschärft. Ja, und dann sagt uns Bayer hat ja selber ein sogenanntes BeeCare, nennen die das, eine Unterorganisation praktisch, wo sie tatsächlich auch verschiedene Herbizide, Pestizide und Fungizide an Insektizide und Fungizide testen an Bienen und wo sie dann eben diese Versuche machen und dann sagen die halt unter anderem auch, dass ja gar nicht so viel Glyphosat in Verbindung kommt mit den Bienen. Ich sage dann als Antwort drauf, und wie kommt das Glyphosat dann in Honig? Macht der Imker das dann selber freiwillig rein? Schüttet er das dann drüber oder was? Ja, also es gibt da einfach viel Unwahrheit auch dann seitens des Herstellers. Aber es gibt eben auch mindestens drei Studien, die zeigen, dass die Bienen davon beeinflusst werden. Einmal, dass sie in der Navigation gestört werden, dass sie praktisch nicht mehr zum Bienenstock zurückfinden. Das ist ein Problem. Und das andere, dass sie praktisch über einen Eingriff auf auch interessanterweise die Darmflora geschwächt werden in ihrem Immunsystem und dass sie dann eben anfälliger sind auf irgendwelche Pilze, Sporen oder Milben. Und dementsprechend natürlich an auch ganze Völker den über den Jordan gehen tatsächlich. Und das muss man ernst nehmen und es gibt eben einfach ganz starke Lobbykräfte, die dafür sorgen, dass das ignoriert wird. Und ich, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Bayer tatsächlich mit dieser Anhebung von den Grenzwerten im Honig durchkommen wird. Ja, es sei denn, es gibt natürlich genügend Gegenstimmen und daran arbeiten wir andauernd.
Ja, okay. Ja, es gibt ja auch Gegenden, da wird nicht viel Glyphosat eingesetzt, trotzdem sterben die Bienen. Das hat wieder mit elektromagnetischer Strahlung zu tun. Also die werden sozusagen von mindestens zwei Richtungen angegriffen. Ja, lass auch mal kurz nochmal vielleicht in zwei Sätzen einfach sagen, was ist eigentlich Glyphosat und dann dazu kommen, wie wirkt das eigentlich auf unserem Körper?
Ja, also Glyphosat ist im Ursprung mit der Erfindung dazu verwendet worden, Industriekessel zu reinigen. Also es wird auch flapsig gesagt, es ist ein Rohrreiniger. So ist es zuerst patentiert worden. Dann sagt man, ist durch Zufall festgestellt worden, dass das Pflanzen kaputt macht. Dass es alle Pflanzen kaputt macht, also alles, was irgendwie mit Pflanzen zu tun hat, wird davon vernichtet. Leider auch eben Bakterien, bestimmte Bakterienstämme. Und es ist als drittes noch patentiert worden, das war meiner Erinnerung nach 2001, 2002, aber das müsste man nochmal nachschauen, als Antibiotikum. Und in dieser Patentschrift stehen auch alle betroffenen Bakterienstämme, die praktisch davon beeinträchtigt werden, von diesem Glyphosat. Und wenn man das dann abgleicht mit der Darmflora, sieht man auch, dass man da nochmal ein zusätzliches Problem hat. Aber momentan, wo es eben besonders stark eingesetzt wird, ist in der Landwirtschaft. In Deutschland wird es dafür eingesetzt, dass man praktisch sozusagen einmal Tabula rasa macht am Anfang. Man meint, dass man da ein Feld erstmal sauber machen muss, warum auch immer, um dann später auszusehen. Und was die Welt betrifft, ist es so, dass zum Beispiel in Amerika und in Südamerika Soja angebaut wird, das gentechnisch so verändert worden ist, dass man praktisch das Glyphosat nicht nur einmal, sondern mehrfach drüber sprühen kann. Und dieses Soja bleibt stehen. Das geht eben nicht kaputt durch diese gentechnische Veränderung. Aber alles drumherum wird vernichtet. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn da jetzt fünf, teilweise sogar sechsmal drüber gesprüht wird, dass dann halt auch unglaublich viele Rückstände dann in dem Produkt selber sind. Und das ist das, was man hier unseren Tieren als Kraftfutter, Gensoja-Kraftfutter, zu fressen gibt und so kommt es bei uns zusätzlich in den Nahrungskreislauf, abgesehen von den Rückständen, die wir leider hier schon auch in unserer Umwelt haben.
Okay, also wir haben es hier mit einer Firma zu tun, die eine große Expertise hat in Dingen, die töten, sozusagen. Der Hersteller von
Ja,
Agent
sehr gut.
Orange, Hat also einen Rohrreiniger erfunden, wo man am Ende merkt, alles, was aus dem Rohr hinten rauskommt, ist tot und das kann man ja benutzen. Super Idee. Das heißt, das ist auch das am meisten benutzte Pestizid. Ist das Pestizid, Herbizid, das ist das Gleiche? Oder?
Herbizid, es ist ein Herbizid, ja.
Ein Herbizid, okay.
Vielleicht, bevor wir da hängen bleiben, es ist nicht erfunden worden von Monsanto, die haben das Patent gekauft. Nur, dass wir da nicht irgendwie angreifbar werden, weil wir da was Falsches sagen.
Okay, die haben es gekauft. Und das heißt, das wird dann einfach weltweit versprüht und teilweise in hohem Maße, wie du gesagt hast. Da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass wenn wir Fleisch kaufen aus der Industriehaltung sozusagen, dass dann da sehr, sehr viele verschiedenste Belastungen drin sind, zum Beispiel ein Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6, aber halt eben auch durch dieses Kraftfutter. Das heißt, wir kommen hier in Kontakt mit zum Beispiel genmodifizierten Sojamehl, wie du es gesagt hast, was ja ansonsten gar nicht zugelassen ist, aber die Tiere bekommen es und wir bekommen natürlich dann die akkumulierte Belastung mit dem Glyphosat über das Fleisch dann sozusagen. Also das ist ein weiterer Grund. Es gibt viele Gründe dafür, auf bei Tierprodukten auf reinste Weidehaltung zu setzen. Nicht nur aus diesem Grund, aber Glyphosat ist einer davon, ist ein gewichtiger davon. Wie kommt es denn dann, dass immer wieder behauptet wird, es wäre nicht schädlich? Da gibt es so einen, irgendjemand in Amerika, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber du weißt es mit Sicherheit, der gesagt hat, das trinke ich, das kann man einfach trinken, das Zeugs, kein Problem.
Ja, das war der Patrick Moore, das ist auf YouTube immer noch zu sehen, dieses Video. Der hat da ein Interview geführt, wollte Golden Rice bewerben, auch von Monsanto, so eine veränderte Sorte Reis, die angeblich mehr Vitamine beinhalten soll. Und dann haben die kurz über Glyphosat gesprochen und dann hat der Radiomoderator gesagt, oh, wir haben hier Glyphosat, weil er gesagt hat, das ist so harmlos, das kann man trinken. Und dann sagt er, ja, wir haben hier, ob er ein Glas trinken will, dann sagt er, er ist ja kein Idiot. Also das ist dieses legendäre Video, wo er einfach auch dann das Interview verlässt und den Moderator beschimpft. Ja, es gab immer mal wieder solche Aussagen. Es gibt, glaube ich, sogar einen Fernsehmoderator, der behauptet hat, er hat das getrunken und so. Und ein Lobbyist auch, der das behauptet von sich, der unterwegs ist als Wissenschaftler, angeblich als Universitätsprofessor, aber mehr Lobbyarbeit leistet.
Ja. Wie sieht es denn auf der Regierungsebene aus? Also wenn man die Verantwortung trägt für ein Volk, dann möchte man doch sicherlich sicherstellen, dass irgendwas, was man jedem zu essen gibt, so ungefähr, dass das safe ist, oder?
Naja, die Täuschung insgesamt läuft natürlich auf verschiedenen Ebenen. Das fängt natürlich einmal dadurch an, dass man verschiedene Studien einfach verfälscht. Es gibt ein Beispiel, das kann man nachlesen in den Gerichtsunterlagen. Es gibt ja drei große Prozesse, die Monsanto bzw. Bayer verloren hat, wegen der krebserzeugenden Wirkung. Und da sind natürlich auch viele Belege und Beweise und die sind öffentlich geworden. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die man als Beispiel nehmen kann, wie man mit solchen Studien umgeht, hinterlegt. Und zwar ist es so, dass wenn man ein Produkt wie jetzt Glyphosat beziehungsweise ein Herbizid regulieren lässt, dann wird auch unter anderem gefragt, wie viel davon kommt über die Haut zum Beispiel bei den Anwendern an. Und da gibt es eben interne Gespräche, Unterlagen, E-Mails, die da öffentlich wurden. Und da steht dann so drin, ja, wir sind bei 20%, kommen wir damit durch? Und dann sagt der andere, nee, das sind, also 3% kriegen wir maximal durch. Und dann ist man hergegangen und hat praktisch, man verwendet da wohl Schweinehaut, hat dann die tiefgefroren und gekocht, zuerst gekocht, dann tiefgefroren, praktisch Leder erzeugt und hat dann gesagt, hurra, wir kriegen weniger als 3% durch. Aber das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun, weil der Anwender seine Haut ja nie tiefgefroren hat und nie kocht natürlich, genau. Und so wird es verfälscht und das sind dann die Unterlagen, die tatsächlich in diese in diese Regulierungsunterlagen, in diese Zulassungsunterlagen einfließen. Dann gibt es auch zum Teil gekaufte Wissenschaftler, auch in Deutschland, die zum Teil nicht mal wissen, was in den Studien drinsteht, aber ihren Namen dafür hergegeben haben und dafür dann halt mal so eben 30.000 US-Dollar bekommen. Und die sind halt hier angesehen. Ja, es gibt einen Professor, der hat sogar ein Bundesverdienstkreuz hier bei uns. Und dementsprechend hat er natürlich Gewicht, wenn er sagt, das ist harmlos. Zumindest ist es dann die Ausrede für die Behörden, dass sie nicht aktiv werden müssen. Und grundsätzlich kann man natürlich auch fragen, inwieweit die Behörden selber anfällig sind. Also es gibt zumindest in den USA schwerwiegende Hinweise, dass da ein verantwortlicher, leitender Angestellter seine eigenen Untergebenen überstimmt hat. Die haben gesagt, das ist wahrscheinlich krebserregend. Und er schreibt dann einen Bericht, da steht, das ist nicht krebserregend. Ja, und dann haben die rebelliert und zum Teil sind sie offensichtlich sogar gekündigt worden. Und deswegen ist im Prinzip schon da das Problem, dass ein Hersteller im Prinzip sein Produkt selber machen will. Man kann das so vergleichen, ich habe eine Schrottkarre, die Öl verliert und wo kein Profil mehr auf den Reifen ist. Ich fahre beim TÜV vor und nehme dem TÜV-Angestellten den Prüfbogen aus der Hand und schreibe rein, hier ist alles in Ordnung und mache mir die Plakette selber drauf. Das ist das, wie Pestizide und in den Regulierungsprozessen heute durchgewunken werden. Dass praktisch der Hersteller selber die Studien beibringt und sagt, hier ist alles in Ordnung. Und seitens der Regulierer selber passiert A, natürlich keine eigenen Untersuchungen und B, sagt man, ja, das ist alles in Ordnung.
Das ist im Impfbereich ist das ja genau das Gleiche. Da werden auch keine Studien gemacht. Die Regulierungsbehörden wissen gar nicht, was da drin ist. Die haben das nie nachgeprüft. Die kriegen das einfach von der Industrie und nehmen das genau. Dann so. Ne? Gut, ja, lass uns noch so einen kleinen Block machen. Lass uns so einen kleinen Block machen, wo wir noch ein bisschen drauf eingehen, was für schädliche Wirkungen oder auch positive Wirkungen Glyphosat im Körper eigentlich hat. Pick dir was raus, weil das sind ja eine ganze Menge.
Ja, also das Erste, was man sagen kann, wenn Glyphosat in den Körper reinkommt, ist, dass die Darmflora in eine Disbalance kommt. Das haben wir gemessen. Wir haben Kinder, die hochgradig Glyphosat nachgewiesen haben im Urin. Da haben die Eltern Stuhlproben genommen und haben festgestellt, dass Lactobacillen und Bifidobakterien im Prinzip zum Teil gar nicht mehr vorhanden waren in den Stuhlproben. Wer sich auskennt damit oder sich da mal belesen will zu, das ist gar nicht so harmlos, wenn die fehlen, weil die ja verschiedene Funktionen für uns übernehmen. Das Zweite, was passiert ist, ist, dass der normale Weg, wie wir Vitamin D herstellen in der aktiven Form, das sind ja drei Phasen. Das eine ist über Sonne, über die Haut, über die Nahrungsmittel, wo wir erstmal den Grundstoff praktisch aufnehmen, dann wird das in der Leber umgewandelt in eine Speicherform und die Nieren machen daraus dann eine aktive Form. Und dieser Weg, diese drei Phasen werden in der Mitte schon in der Leber unterbrochen. Das heißt, wir kommen nicht auf unser aktives Vitamin D, das uns hilft, unter anderem auch eben zum Beispiel Krebszellen zu vernichten. Und wir haben das auch gemessen. Es ist wohl so, dass wenn Glyphosat anwesend ist, zum Teil Leute sehr hochgradig versuchen, über Substitution sich dieses Vitamin D3 in den Körper zu bringen, dass es überhaupt wieder messbar wird. Senkt man die Glyphosatlast, ist eine Substitution nicht mehr nötig. Das ist also auch ein ganz wesentlicher Teil. Jeder, der sich ein bisschen mit Gesundheit auskennt, weiß, wie wichtig dieses Vitamin D ist. Und uns wird immer erzählt, dass wir ja vom Breitengrad her schlecht sind. Nun ist es aber so, dass die Werte ja über die letzten Jahre immer schlechter werden, wenn man den Durchschnitt so anschaut und Vitamin D-Mangel ja erst in jüngster Zeit so ein großes Problem geworden ist. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass es, wenn man Spanien und Italien sich anschaut, die ja nun wirklich kein Problem mit dem Breitengrad haben, tatsächlich auch ein Thema wird, dass eben ein Vitamin-D-Mangel stattfindet.
Okay, also das ist der zweite... Keine Substitution, auch in Deutschland nicht? Wo kommt das her? Nee. Man muss ja dann schon ein bisschen in der Sonne sein oder mal eine Makrele essen, oder?
Naja, klar, das gibt ja verschiedene, auch Pilze oder so. Das natürlich schon. Eine ausgewogene Ernährung ist ohnehin immer der Schlüssel, das ist klar. Und möglichst natürlich auch frei von irgendwelchen Schadstoffen aller Art, eben auch Glyphosat. Das ist klar. Aber eben wenn ich tatsächlich merke, dass ich keine aktive Form von Vitamin D im Körper nachweisen kann, und ich dann die Glyphosatlast senke und dann mache ich neue Tests und dann sagt der Arzt selber, man muss nicht mehr substituieren, dann ist es ja ein klares Anzeichen, dass das miteinander zusammenhängt. Mhm. Und das ist was praktisch hier unsere Testpersonen für sich oder mit ihren Ärzten zusammen auch herausgefunden haben, dass das tatsächlich der Fall ist.
Okay, das waren jetzt schon zwei Punkte und zwei Punkte, die natürlich kolossal wichtig sind. Die Darmflora, ich denke, das ist jedem mittlerweile bekannt. Unser Mikrobiom, Billionen von Bakterien, die bauen Stoffe für uns um, die sind unser Verteidigungsnetz, die produzieren Vitamine für uns. Letzten Endes ernähren die uns, wir ernähren die und die ernähren uns. So kann man das zumindest in einem Teil von dem was wir zu uns nehmen, ist das so. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wenn die guten Bakterien sozusagen, die Bifidobakterien, Lactobacillen, wenn die nicht mehr da sind, gibt es ein Ungleichgewicht und schädliche Bakterien kommen dann sozusagen an die Oberfläche, können sich mehr ausbreiten, die wiederum sondern Biotoxine aus, dann haben wir Entzündungsreaktionen, Autoimmunreaktionen und so weiter. Also die Bedeutung dessen kann nicht übergeschätzt werden. Wir haben die Darm-Hirn-Achse, das heißt, das kann bis hin zu Depressionen und psychischen Zuständen einfach führen. Ja, das ist schon ein ganz großer Bereich, da könnten wir eigentlich mit dem Interview aufhören sozusagen, beziehungsweise mit dem Teil aufhören, weil das würde allein schon reichen. Jetzt sagst du Vitamin D, die Produktion, die Umwandlung von 25 OH in 1,25 OH, also von der Speicherform in die aktive Form, wird dort in der Leber unterbunden oder beziehungsweise reduziert. Vitamin D kann bis zu, manchmal ist die Rede von 500, mal ist die Rede von 2000 Gene anschalten sozusagen, also ist ein epigenetischer Faktor, der für uns Gesundheit bedeutet und das Nichtvorhandensein von Vitamin D ist ein Riesenproblem auch in Europa oder auch in vielen Ländern, auch teilweise in arabischen Ländern beispielsweise, weil sie sich der Sonne ja gar nicht aussetzen, obwohl sie so viel haben. Das heißt, das ist ein zweiter ganz großer gesundheitlicher Faktor. Vitamin D ist ja glücklicherweise auch relativ populär geworden. Das heißt, wenn wir da einfach, anstatt da zu substituieren, wie verrückt, einfach dafür sorgen, dass wir weniger Glyphosat oder gar keins ist wahrscheinlich nicht möglich, so wenig Glyphosat wie möglich zu uns nehmen und es vielleicht dann auch ausleiten, dann kommen wir später zu, dann hat man da auf jeden Fall schon mal eine wesentlich bessere Chance, einen guten Vitamin D-Spiegel zu haben. Also das sind schon mal zwei gewichtige Argumente. Gibt noch so ein paar andere Punkte. Möchtest du noch was anderes rausgreifen? Zum Beispiel Schlaf oder...
Nein, das mit dem Schlaf ist ja so, dass praktisch eben diese Darmflora-Bakterien dafür sorgen, dass bestimmte Grundstoffe uns zur Verfügung gestellt werden. Man kann diesen Mechanismus auch mal anschauen. Ich habe einen Film auf YouTube gestellt vor einer ganzen Zeit, da wird es genau erklärt, wie das mit dem Serotonin und dem Dopamin und so weiter Einfluss hat. Da heißt Gift im Darm, würde ich mal empfehlen, den anzuschauen. Da wird das genauer erklärt. Aber was ich mir jetzt noch gerne rauspicken würde, ist ein ganz wesentlicher Teil, weil du auch gerade vorhin Autoimmunerkrankungen gesagt hast. Und zwar sieht es so aus, dass dieses Glyphosat aufgrund seiner Ähnlichkeit zu einer Aminosäure verwechselt wird, offenbar. Und zwar ist es ja so, wenn unser Körper jetzt Proteinketten baut, dann nimmt er einfach kleine Stückchen Aminosäuren, setzt sie zusammen nach einem bestimmten Plan. Und da ist eben auch Glycin dabei. Und Glycin und Glyphosat sind sehr ähnlich. Und offenbar findet der Einbau in die Proteinketten statt. Und das ist eine Behauptung, die schon länger im Internet nachzulesen ist, in verschiedenen Studien auch besprochen worden ist. Und der sind wir nachgegangen. Und ich muss leider sagen, ich fürchte, dass das stimmt. Und das würde ja bedeuten, dass unser Körper Proteinketten aufbaut, die nicht in Ordnung sind. Und alles, was im Körper nicht in Ordnung ist, wird vom Körper angegriffen. Das heißt, wenn wir selber Proteinketten bauen, die nicht in Ordnung sind, und unser Körper greift die an, ist ja im Prinzip die Definition von einer Autoimmunreaktion. Jetzt ist es so, ich kann mehr oder weniger sagen, was wir getan haben, um das nachzuweisen. Und zwar ist es so, dass vor allem Kollagen sehr anfällig ist dafür. Und zwar deswegen, weil da jedes dritte Molekül ist Glycin. Hm. Kollagen hat unter der Haut verschiedene Funktionen. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, hält es die Fettpölsterchen schön in Reihe und Glied unter der Haut. Und wenn jetzt da ein Kollagenmolekül oder mehrere Kollagenketten nicht in Ordnung sind und die brechen, dann ist das eben nicht mehr der Fall. Und das ist das, was wir jetzt zum Beispiel bei Lipidem sehen, dass es da dann so Fettcluster gibt, so Fettansammlungen, die dann praktisch sich ansammeln. Das ist ein Teil, wo wir das festgestellt haben. Und der zweite Teil ist, abgesehen davon, dass es sich ja vor allem im Knochen ablagert, Glyphosat, dass wir aufgrund eines Hinweises, dass es möglicherweise in Kinderzähnen zu finden ist, hergegangen sind, diese Kinderzähne eingesammelt haben. Denn wir haben ein Phänomen, das ist in Deutschland mittlerweile so, dass 40% der Kinder unter 12 davon betroffen sind. Das nennt sich Kreidezähne oder Bröselzähne auch genannt. Und diese Zähne platzt vorne der Zahnschmelz ab oder die Backenzähne reagieren auf den Druck, wie jetzt zum Beispiel, ich beiß aus Versehen auf einen Kirschkern und zerbröseln im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben diese Zähne eingesammelt, haben die ins Labor gesehen und haben tatsächlich innerhalb dieser Zähne Glyphosat nachgewiesen. Und jetzt ist es so, dass die Zähne praktisch im Mutterleib anhand von einem Kollagengerüst ausmineralisieren. Das heißt also, zuerst bildet sich ein Kollagengerüst, das in etwa den Zahn darstellt, und an diesem Kollagengerüst werden die Mineralien angelagert. Und das passiert zwischen der 6. und 12. Schwangerschaftswoche. Und es ist nachgewiesen, dass dieses Glyphosat in relativ hohen Dosen über die Nabelschnur tatsächlich in die Kinder reinkommt. So, und wenn jetzt dieses Glyphosat sich in die Kollagenkette einbaut, dann kann dort nicht mehr ausmineralisiert werden. Das heißt, die Struktur ist von vornherein defekt und die Eltern, denen macht man zwar heute ein schlechtes Gewissen, dass da die Zahnpflege nicht gepasst hat oder dass man zu lange Muttermilch gegeben hat. Also wer heute 1,5 bis 2 Jahre Muttermilch gibt, der bekommt vom Zahnarzt dann zu hören, dass das daran liegt, dass man zu lange gestillt hat, was natürlich Unsinn ist. So. Im Ernst, ja, also die werden richtig auch eingeschüchtert, die Eltern, da sagt man denen ja, das liegt daran. Und das ist eben nicht der Fall, sondern das ist der Fall, dass es praktisch schon im Mutterleib schlecht angelegt ist und dass diese Kinderzähne tatsächlich bröseln und brechen. Wir haben das nachgewiesen und meine Sorge ist, dass dann unter Umständen eben auch die Zweiten schon davon betroffen sind. Das können wir momentan noch nicht abschätzen, weil es eben einfach ein Langzeitschaden ist. Aber es gibt leider Hinweise, ich habe da mit verschiedenen Zahnärzten schon gesprochen, dass das tatsächlich bei Erwachsenen, bei jungen Erwachsenen tatsächlich auch schon auftritt. Das heißt, wir haben da noch sehr lange viel Spaß dran an dieser Geschichte.
Okay, da, zu den Kreidezähnen, da kommen natürlich noch Nährstoffmängel dazu, also unsere Ernährungsweise, die arm ist an fettlöslichen Vitaminen und verschiedenen Mineralstoffen. Ich habe dazu einen Podcast gemacht mit Ulrike von Aufschneider, die hat ein Buch geschrieben, Deutschlands kranke Kinder. An der Stelle vielleicht nochmal interessant auf www.bio360.de/podcast. Ja, also da haben wir jetzt nochmal ein weiteres Argument einfach der Kinder schon. Das ist, glaube ich, immer, also du hast jetzt so viele Dinge erzählt, wo du ja, glaube ich, die Frauen abholen und vielleicht hoffentlich auch alle anderen. Die Kinder sind betroffen, sind unter Beschuss, denen fallen die Zähne aus, die zerbröseln einfach. Und auch solche Sachen wie überhaupt Kollagen hast du angesprochen als ein Baustein, Gerüst unseres Bindegewebes. Und das hat auf der einen Seite natürlich führt zu solchen unansehnlichen Dingen wie Lipödem oder überhaupt allen möglichen Phänomenen in der Haut. Aber das ist ja nur der kosmetische Teil davon sozusagen. Es ist ja unser Bindegewebe, ist ein Transportraum, ne, wo Stoffwechsel stattfindet. Das heißt, die Qualität des Bindegewebes ist absolut entscheidend für unsere Gesundheit und auch für unsere Entgiftungsleistung mal nebenbei. Denn die Stoffe müssen ja dadurch transportiert werden. Und das ist halt auch der Bereich, der verschlackt. Und wenn das nicht funktional ist, weil das alles mit kaputten Proteinen sozusagen zusammengebaut ist, dann kann man sich vorstellen, dass das einfach keine gute Idee ist. Also ein weiteres gewichtiges Argument.
Ich würde sagen, vielleicht da noch kurz noch mal was dazu, weil es einfach interessant ist auch. Es scheint eben auch tatsächlich ernstzunehmende Hinweise zu geben, dass der Stoffwechsel an sich auch gestört wird davon. Und zwar auch der Fettstoffwechsel. Das heißt also, diese Rückstände, die da beim Lipödem entstehen, können durchaus auch dadurch entstehen, dass tatsächlich die Produktion von Gallsäure, das heißt die Verarbeitung von Fetten, im Körper gestört wird dadurch. Also das noch als Ergänzung dazu zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich es ganz für ganz wichtig halte und interessant auch.
Okay. Also Autoimmunkrankheiten können auftreten, was wir jetzt vielleicht nicht mehr beleuchten können. Das ganze Hormonsystem, du hast es schon angedeutet, Melatonin, dann haben wir Schlafprobleme. Schlaf ist, glaube ich, klar, ist die wichtigste Gesundheitsstrategie überhaupt. Und hier regenerieren wir, wenn der Schlaf nicht in Ordnung ist, dann haben wir relativ schlechte Chancen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Das ganze Hormonsystem ist letzten Endes betroffen. Wir reden hier über Schilddrüse, was auch ein Massenproblem, sozusagen eine Volkskrankheit ist. Schilddrüsenunterfunktion, gehen wir jetzt nicht mehr darauf ein, denn ich möchte so ein bisschen jetzt mal dazu kommen, wo kommt das denn überhaupt her? Wo finden wir das denn? Wie kann ich jetzt das Ganze so ein bisschen für mich und für meine Familie ausdünnen, sage ich mal so, dass ich auf ein erträgliches Maß komme? Was muss man da machen? Wo findet man das drin?
Also der größte Anteil, wo ich jetzt sagen würde, in Deutschland. Ja, weil es gibt ja so verschiedene Ernährungsgewohnheiten, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist definitiv im Weizen. Da ist am meisten zu finden, also kontaminiertes Weizenbrötchen bei einem normalen Bäcker zu finden, beziehungsweise vielleicht auch noch die vorgefertigten aus dem Supermarkt, die man nur noch kurz aufbacken muss, wo die Rohrlinge ja auch in China hergestellt werden. Die sind natürlich mal so das Erste, worauf man achten sollte. Das Zweite ist natürlich alles, was mit Soja zu tun hat, was natürlich auch dann Leute trifft, die Sportsdrinks gerne mögen, oder auch den Tofu, der nicht aus Bioanbau ist. Die sind natürlich genauso gefährdet. Was wir eben noch zusätzlich herausgefunden haben, und das ist entgegen dem, was die offizielle Linie der Bundesregierung bzw. des Bundesinstituts für Risikobewertung ist, Milch. Also es wird auch dadurch, dass es über dieses Gensoja-Kraftfutter aufgenommen wird, landet es auch in der Milch. Und zwar, da sage ich jetzt das, was das Paul-Ehrlich-Institut sagt, bis zu 500.000 Mal mehr als in Impfstoffen. Und dementsprechend haben wir da schon ein Problem, weil das ja auch wieder die Kinder trifft, zum großen Teil. Und weil Milchprodukte eben tatsächlich auch überall sind. Also das sind so die ganz wesentlichen Sachen. Ich würde sagen, wir geben aber auch nochmal hier den Link auf unsere Glyphosat-Fibel, wo jeder nochmal nachschauen kann, wo das überall drin ist. Wir haben ja das eruiert und nachgeschaut, wie das ist. Und da kann jeder dann mal einfach das durchblättern. Das ist eine PDF-Datei und nachschauen. Was in Bezug auf Fleisch zu wissen ist oder auf Tierprodukte allgemein zu wissen ist, es ist im Muskelfleisch noch relativ wenig drin. Es ist mehr in den Organen zu finden, also so Leber oder Nieren, was ja auch manchmal gerne gegessen wird. Da ist es definitiv mehr drin. Wo sich es aber eben ganz besonders anlagert, und das eben über die Lebzeit des Tieres, ist in den Knochen. Und da sind wir eben bei all dem, was praktisch aus Knochen hergestellt wird, unter anderem Gelatine. Das heißt, Gummibärchen oder all diese Sachen, wo dann eben Gelatine benutzt wird, ist auf jeden Fall zumindest gefährdet, dass das dann dort drin ist. So, das ist mal der grobe Überblick, wo das zu finden ist und worauf man besonders achten sollte. Also alles, was mit Getreide zu tun hat, die aus, das aus konventionellem Anbau ist, sollte man vorsichtig sein. Und man kann das auch selber eigentlich ein bisschen überwachen. Ja? Also wenn ich merke, ich kriege einen Bauchgrimmen, weil ich Nudeln aus Weizen esse, dann ist das vielleicht nicht die günstigste Marke, die ich da verwende. Vielleicht preismäßig schon, aber nicht für die Gesundheit günstig. Und wenn man einen weichen Stuhl bekommt von solchen Sachen, dann ist es schon ein Anzeichen, dass auch die Darmflora angegriffen wird. Und dann kann man da sagen, okay, das ist jetzt in dem Fall nicht das Richtige.
Okay. Ja, Gelatine ist nochmal ein interessanter Punkt. Ich bin ja ein großer Freund der Knochenbrühe, aber weise auch immer darauf hin, dass es auf jeden Fall von Tieren aus Weidehaltung sein sollte. Denn ja, ansonsten hat man da, du hast gesagt, die Knochen sind besonders belastet, hat man da natürlich dann entsprechend eine hohe Belastung. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, du hast es okay gesagt, Getreide, das ist ja Mais, gehört damit dazu, Soja, Milchprodukte, weil die über den Gensoja bekommen und eben auch die Organe und die Knochen aus traditionellem Anbau. Reicht es einfach nur auf Bio zu setzen oder und das dann nur in den Bereichen und der Rest ist okay oder wie sind da deine Empfehlungen?
Das ist jetzt eine sehr vielschichtige Antwort, die da kommt. Also erstens mal ist es so, dass das EU-Biosiegel und das DE-Biosiegel nichts taugt. Ja, da sind zum Teil bis zu, ich glaube, 1,4% darf gentechnisch verändertes Material drin sein. Also das ist so verwässert durch die Lobbyarbeit in der EU und dann eben auch in Deutschland, dass das eigentlich nicht das ist, was die Leute denken, dass Bio ist. Was wir festgestellt haben, einfach aufgrund von verschiedenen Tests, die wir sowieso gemacht haben, als auch von Ökotest, Stiftung Warentest und all die, die das immer wieder nachgeschaut haben, die Marken Bioland, Naturland und Demeter, die sind grundsätzlich am unverdächtigsten, beziehungsweise wir haben noch kein Produkt, von dem wir wissen, dass es in den Markt gekommen ist, wo je Glyphosat gefunden worden ist. Es gab mal einen Bioland-Honig, da musste der Imker das leider alles eben als Sondermüll entsorgen. Das war relativ viel. Das hat er verantwortungsvoll getan und deswegen kam das dann auch nicht in den Handel und deswegen ist es auch dann dort nicht zu finden gewesen. Aber ansonsten gibt es keine Presseberichte und auch anhand von dem, was wir eben jetzt an Bemühungen gesehen haben, wenn wir versucht haben, die Glyphosatlast abzusenken, ist das sehr wirksam. Bioland, Naturland und Demeter-Produkte zu nehmen. Also das ist mal das eine. Jetzt ist es so, dass manche Leute sagen, okay, das ist mir zu teuer, ich kann mir nicht alles in Bio leisten. Den würde ich definitiv empfehlen, dann eben die Produkte auszutauschen oder zu meiden, wo eben am meisten Glyphosat drin ist, wenn sie eben die Glyphosatlast senken wollen. Und das heißt dann, dass man eben die Produkte, die in unserer Glyphosat-Fibel drin sind, tatsächlich austauscht durch die und dann bei anderen Produkten eben auch mal sagt, okay, jetzt nehme ich halt auch mal was aus der konventionellen. Wer es kann, sollte grundsätzlich natürlich nur Bio nehmen und nur vielleicht von diesen drei Labeln. Das ist natürlich das Gesündeste. Jetzt kommt aber das große Aber. Zu großer Verwunderung haben einige Leute, die Selbstversorger sind und die sich tatsächlich überwiegend von diesen Bioprodukten ernähren, immer noch Rückstände gefunden von 0,8 Nanogramm im Milliliter im Urin. Das heißt, selbst die waren nicht frei von, zum Teil. Und dann ist jetzt eben die Frage, wo kommt jetzt das her? Und da können wir sehr dankbar sein für eine Langzeitstudie, die gerade zu Ende gegangen ist vom Umweltinstitut München. Die sind hergegangen und haben so Testpilze aufgebaut, überall in Deutschland. Ich glaube, es waren 100 Messstellen, aber da lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Ungefähr 100 Messstellen überall in Deutschland, wo man die Luft praktisch an diese Testpads hat rangelassen und nach einem Jahr dann getestet hat. Und überall in Deutschland, wo diese Testpilze standen, ist Glyphosat gefunden worden. Glyphosat ist in 100% dieser Testpilze gewesen. Das heißt, es ist überall in der Luft unterwegs. Das heißt, allein durch Einatmen kann es sein, dass ich eine Glyphosatlast tatsächlich habe. Das wird man nicht vermeiden können. Nur ist es eben so, dass wir festgestellt haben, dass bis zu gewissen Schwellenwerten scheint relativ wenig, zumindest kurzfristig, sich tatsächlich im Körper zu tun. Und da sind die 0,8 noch drin. Das heißt, es gibt einen doppelten Grund, das wenigstens über die Lebensmittel abzusenken. Wir haben zum Beispiel einen Patienten, der hat Fibromyalgie. Bei dem ist es ganz klar, dass wenn er tatsächlich, weil er irgendwie mal außerhalb gegessen hat oder weil er irgendwie ein falsches EU-Bio erwischt hat und dann wieder hochgemessen wird, dann hat er seine Anfälle und sobald er die Glyphosatlast wieder senkt, hat er eben keine Probleme mehr mit Fibromyalgie, also keine Schmerzen mehr. Und das geht immer hoch und runter. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 2 Jahre regelmäßig dabei zu testen. Und immer, wenn die Werte unten sind, hat er keine Beschwerden. Und wenn die Werte hochgehen, hat er Beschwerden. Aber auch er hat eben das Problem, dass wir momentan noch nicht hundertprozentig wissen, wie man ihn auf komplett Null bringt. Das haben wir nicht hinbekommen. Es ist immer ein Rest da. Und er lebt eben auch in landwirtschaftlichem Gebiet und wahrscheinlich wird es dann auch über die Luft übertragen. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Grund, warum wir sagen, es kann eigentlich nur über ein Totalverbot geregelt werden. Denn solange dieses Zeug so prävalent ist, dass eigentlich keiner eine Wahl hat, das Mittel zu meiden, das ja wahrscheinlich krebserregend ist und wo es jetzt auch mittlerweile eben 3 Gerichtsurteile in den USA gibt, die Bestand halten, und Bestand hatten, wo auch der Richter nochmal extra gesagt hat, ja, also der Grund für euren Krebs war Glyphosat bzw. war Roundup, dass wir das aushalten müssen, zum einen, zum anderen vielleicht auch noch ein kleiner Punkt, weil du jetzt gerade vorhin das schon angesprochen hast. Was wir auch getestet haben, ist Tierfutter. Wir haben bei Tierfutter nämlich festgestellt, dass da relativ viel auch drin ist. Und ich habe mit Versicherern für die Hundehaftpflicht gesprochen und die sagen mir, früher war es normal, dass Hunde 14 Jahre alt werden und jetzt werden die Verträge aufgrund des Versterbens der Tiere so ungefähr im 8. und 9. Lebensjahr des Tieres beendet. Das heißt, auch hier haben wir eine massive Sterblichkeit, die erhöht ist und das ist definitiv auch mit einem Grund, dass in diesem Tierfutter so unglaublich viel Glyphosat drin ist. Denn, das sagt jeder Tierarzt, so viele Tumore, wie jetzt in den Katzen und in den Hunden gefunden wird, hatten die auf ihre Lebzeit nicht. Und ich habe da mit Leuten gesprochen, die sind 40 Jahre Tierarzt gewesen.
Okay, da kann man ja viel dran ablesen. Ne? Du hast gesagt, landwirtschaftliches Gebiet, das ist natürlich, ich habe letztes Jahr auch in einem landwirtschaftlichen Gebiet gewohnt und das war ganz nett da, aber es war ein Fehler und ich bin dann auch da weggezogen, weil da war dann gleich neben der Küche sozusagen so 5 Meter, da war so ein kleiner Weg und dann ging gleich das Feld los und dann irgendwann fuhr dieser Traktor dann darüber mit seinen Brühdosen da jetzt mal. Ja. Und das war so, oh nein, wieso habe ich da nicht drüber nachgedacht, als ich hingezogen bin? Das war damals eine spontane Entscheidung. Aber das heißt, das ist wirklich ein Problem. Ja, man ist dann wirklich umgeben davon und das ist eventuell sogar schlimmer, als in der Stadt zu wohnen.
Also ja. wir haben auch Tests an diesen Feldern gemacht, an diesen Feldrändern gemacht, in Bezug auf den Urin. Und haben dann mit großem Entsetzen festgestellt, weil die Testpersonen natürlich sich dann auch umgehört haben, dass in den Straßenzügen, die immer zu diesen konventionell bewirtschafteten Feldern sind, übermäßig viel an Leukämie, an Tumoren und an Alzheimer und Parkinson stattfinden. Das wäre definitiv was man sich nochmal extra anschauen sollte. Von dem her war es wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass du weggegangen bist, weil die Langzeitfolgen einfach ganz offensichtlich sind.
Ja. Ja, ich stand irgendwann mal im Nebel, da kam die Post und dann hat er da gerade gesprüht und das dauerte dann viel länger, als ich gedacht habe und ich hatte dann auch große Schlafprobleme danach und so. Jetzt wohne ich am Meer, da kommt die Luft immer vom Meer, das ist schon mal gut. Ich habe auch getestet, Anfang 2020 und hatte einen Wert von 0,73. das ist noch zu hoch, aber auch schon relativ niedrig. Wobei ich dazu sagen muss, das war A, erstens nach dieser Zeit, wo ich da gewohnt habe. B, war das nach Weihnachten. Das heißt, da war dann meine Ernährung nicht so, wie sie normalerweise ist. Das heißt, da gibt es einen temporären Einfluss dann von, bewege mich in der Gesellschaft und nimm daran dran teil sozusagen. Was ich heutzutage ab und zu tue, ich habe das, als ich chronisch müde war, war ich da völlig strikt. Da gab es gar nichts in diese Richtung. Mhm. Mittlerweile lasse ich das schon mal den lieben Gott einen guten Mann sein sozusagen. Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Vielleicht so ein bisschen so zum Abschluss noch zwei Fragen. Wie kann man denn das Ganze überhaupt messen?
Also wir haben unter glyphosat-test.de die Studie am Laufen und da sind auch die Daten einzusehen, die wir bis jetzt in den letzten 4 Jahren aufgenommen haben. Die Sache läuft so, dass man sich praktisch da ein Testkit zuschicken lassen kann. Mit dem nimmt man den Urin, da ist eine gute Anleitung dabei, wie man das macht. Das ist relativ einfach. Man zieht es in der Spritze auf. Ist auch der Rückkarton schon mit dabei, innerhalb Deutschlands sogar mit Porto, mit Rückporto schon erledigt. Wirft dieses ein in einen Briefkasten und kriegt dann zwischen 2 und 6 Wochen später das Ergebnis mitgeteilt. Das ist ein Befund, da steht dann drauf, Glyphosat im Urin so und so viel. Eben diese 0,7 zum Beispiel. Bei 0,7 würde ich jetzt noch nicht aktiv werden. Wir haben Schwellenwerte gemessen, dass ab 1,5 in etwa wirklich die ersten entzündlichen Krankheiten im Darm passieren. Ab 2 in etwa kann man sagen, dass da eine Autoimmunerkrankung verschiedener Natur durchaus typisch ist. Und die Leute, die 4 oder höher gemessen haben, melden leider auch schon erste Krebsfälle zurück. Also auch da gibt es eben Schwellenwerte, wo man sich orientieren kann. Und was ich eben denke, was sinnvoll ist durch diese Tests, dass man sagen kann, okay, ich habe tatsächlich eine Last. Die meisten Leute können das ja nicht abschätzen. Und dann einfach ihr Ernährungsumfeld dahingehend abändern und vielleicht nochmal eine Kontrolle machen, 2 Monate, 3 Monate später, ob das erfolgreich war, um dann einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt 0,8 oder drunter. Mein Ideal wäre kleiner als 0,5, das ist dann das, was wir als Nullwert bezeichnen. Das hat aber eben, wie gesagt, nicht mal jeder, der tatsächlich rein auf Bio geht. Eben wahrscheinlich, weil es über die Luft oder übers Wasser kommt.
Okay, also wenn ich bereits krank bin, Belastung habe, irgendeine Symptomatik habe, ist das sicherlich, der Test kostet auch nicht so viel, eine gute Idee, das mal zu machen, weil dann hat man einfach eine Information, sagt, okay, mir geht's, ich habe folgendes Problem und ich habe hier einen Wert von 1,8, dann sollte ich auf jeden Fall mal probieren, diesen Wert runterzubekommen. Ich meine, es ist ohnehin eine gute Idee. Aber wenn man diese Nummer hat, dann weiß man, okay, ich habe hier eine Belastung, das tut mir auf Dauer nicht gut und vielleicht hat das ja damit was zu tun mit den Problematiken, die ich habe. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ne?
Vielleicht da gerade kurz dazwischen. Wenn man die Glyphosatlast senkt und meine Problematik ist weg, dann kann es miteinander zu tun haben. Und das kann man ganz einfach testen, indem man eben tatsächlich dafür sorgt, dass die Glyphosatlast abgesenkt ist. Und eben jetzt Fibromyalgie, kann ich sagen, ist auf jeden Fall der Fall. Alles, was mit Magen-Darm-Entzündungen zu tun hat, ist auf jeden Fall ratsam, das tatsächlich für eine Absenkung zu sorgen. Schlafstörungen kann es genauso sein. Und natürlich die anderen Krankheiten. Wer den Film Gift im Darm anschaut, da ist am Anfang des Films eine relativ komplette Liste. Die würde ich heute immer noch unterschreiben, obwohl der Film jetzt, glaube ich, seit 2016 online ist. Das ist eine Liste, die würde ich mal anschauen. Und wenn ich mich dort wiederfinde, dann ist definitiv interessant, mal zu testen, was passiert, wenn ich die Glyphosatlast senke.
Okay. Wird natürlich alles verlinkt, was du gesagt hast. Bei der Entgiftung ist es natürlich so, dass wir immer erstmal anfangen müssen, die Gifte zu vermeiden. Das macht keinen Sinn. Wie kann ich irgendwas ausleiten, wenn ich auf der anderen Seite natürlich immer mehr reinbekomme? Darüber haben wir gesprochen. Bioland, Naturland und Demeter, also biodynamischer Anbau, das tut nicht nur uns gut, das tut auch der Erde gut, denn das sind die einzigen, die sich auch um die Erde kümmern und versuchen, die Erde sozusagen zu verbessern, anstatt die einfach nur auszubeuten. Und wir können das einfach auch nicht auf Ewigkeit machen. Und normal Bio reicht im Grunde genommen nicht, weil da werden dann teilweise auch andere Substanzen eingesetzt und ja, das sind sehr, sehr, sehr aufgeweichte Siegel. Und wenn die Sachen dann auch aus Spanien kommt, ich habe selber in Spanien lange gewohnt, Almeria und so weiter, da würde ich also überhaupt gar nicht drauf vertrauen. Nicht, dass alle Spanier Quatsch machen, da gibt es ja ganz tolle Menschen und so, da gibt es auch sicherlich ganz tolle Produkte, aber generell das, was so in der Masse so darüber kommt, da würde ich nicht drauf vertrauen. Außerdem, es ist auch keine sinnvolle Angelegenheit, wenn die Sachen in ganz Europa, in meine Gegend rum, kutschiert werden. Jetzt nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auf alles verzichtet, habe immer noch einen relativ hohen Wert. Wie kann ich denn das Ganze wieder aus meinem Körper herausbekommen?
Also ein Teil bleibt im Körper und lagert sich in Knochen und Zähnen ab, auch in den Fingernägeln und in den Haaren. Und eben auch, wenn man ganz Pech hat, in diesen Eiweißketten. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man möglichst schnell versucht, dieses Mittel zu neutralisieren, weil ich kann es ja dort nicht mehr extrahieren. Das heißt, eine Entgiftung in dem Sinne, wenn es schon im Körper eingelagert ist, ist eigentlich so erstmal nicht möglich. Ich habe da mit vielen Wissenschaftlern weltweit mich unterhalten. Wir haben uns da ausgetauscht und es ist eigentlich Konsens, dass man das, was im Körper bereits eingelagert ist, momentan mit keinem Weg oder auf keinem Weg tatsächlich rausbekommt, außer dass man eben darauf hofft, dass die Zellen sich nach und nach austauschen und dass sie ausgeschieden werden oder dass auch das Mittel ausgeschieden wird. Aber das, was eingelagert ist, ist eingelagert. Das heißt, wenn ich jetzt etwas zu mir nehme, von dem ich die Befürchtung habe, dass es möglicherweise kontaminiert ist, dann kann ich über Huminsäuren parallel dazu sorgen, und da gibt es ein Mittel, das heißt Activumin, das ist das, was wir in den Testgruppen bei uns verwenden, dass ich da eine Kapsel von einnehme und das praktisch dann das, was an freiem Glyphosat im Körper ist, auch noch, weil das hat ja eine Beta-Halbwertszeit von 7 bis 14 Tagen, dass das, was dann noch im Körper unterwegs ist, eben auch gebunden wird. Das heißt, es wird dort unschädlich gemacht, kann sich dann eben nicht mehr einlagern, kann dann eben nicht mehr uns die Mineralien abfangen. Das war noch ein Teil, den wir vorhin gar nicht besprochen haben, dass es ja als Chelator wirkt und dass es alle Mineralien, die mein Körper braucht, wie Zink, Mangan, Kupfer, Selen, alles, was man dann bei Leuten, die hochbelastet sind, eben im Blutbild auch sieht, tatsächlich, dass es im Keller ist, dass das dann eben nicht mehr stattfinden kann. Und das ist was, was unterstützend genommen werden kann. Wir machen da eine Kur mit unseren Testpersonen. Die sollen 3x2 Kapseln am Tag nehmen in den ersten 10 Tagen und 3x1 Kapsel am Tag eben immer zu den Mahlzeiten, am besten kurz vorher, in den folgenden 20 Tagen. Und das einen Monat lang, da reicht eine so eine Packung, das sind 120 Kapseln, reicht gerade für einen Monat. Und dann ist die Glyphosatlast von uns gemessen so gut gesenkt, dass man sagen kann, okay, da ist man jetzt im selben Bereich. Parallel dazu sollte man natürlich sorgen, wie du auch gesagt hast, dass eben nicht noch Neues hinterherkommt. Sonst habe ich ja praktisch ein Loch im Eimer und fülle oben Wasser rein und Wasser rein und Wasser rein und wundere mich, wieso ich die verschiedenen Spiegel wie jetzt Zink, Mangan oder Vitamin D nicht aufgefüllt bekomme. Solange das Loch da ist, kann das nicht funktionieren. Das heißt also, natürlich sollte ich auch parallel dazu sorgen, dass meine Ernährung entsprechend umgestellt ist.
Okay, also Activumin ist ein Präparat, was man nehmen kann, so auch als Backup sozusagen, wenn ich dann doch mal irgendwie eine Pizza essen möchte.
Genau,
ja, ja. Kann ja mal passieren. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es noch Trinkmoor, das setze ich persönlich ein, auch in meinem Entgiftungsprotokoll. Und von mir wird auch ein Produkt kommen in Zukunft, aber es ist, wird noch ein bisschen dauern, was da ein bisschen auch Abhilfe schafft, ja, weil es ein wichtiges Thema ist. Und ich denke, da sollten wir schon kontinuierlich sozusagen schauen, dass wir uns da ein bisschen, weil es gibt halt diese Hintergrundstrahlung, ne? Du hast gesagt, es kommt auch durch die Luft. Das heißt, das ist nicht nur die Pizza, das ist generell sozusagen, sollte man schauen, dass man da das, was reinkommt, das Wenige, was reinkommt, wenn man sich vernünftig ernährt, trotzdem wieder raustransportiert. Also das gehört zum täglichen Protokoll sozusagen für mich mit dazu. Okay, sehr interessantes Thema. Wir haben schon mal Podcast dazu gemacht. Wer sich da noch, wer da noch tiefer einsteigen will, einfach den Podcast anhören. Sehr, sehr wichtig. Da gibt es noch mehr Aspekte. Die Mineralien hast du schon jetzt noch kurz angesprochen. Es geht um Aluminium im Gehirn. Es gibt noch so viele andere Sachen. Ich hatte auch einen Podcast mal mit Stephanie Seneff gemacht auf Englisch. Wer da noch tiefer einsteigen will, dann da nochmal, wie der Shikimat-Weg, Signalweg funktioniert und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt. Es gibt ganz große Bereiche, die von Glyphosat geschädigt werden. Wir haben über Darmgesundheit gesprochen. Wir haben über Vitamin D gesprochen, Stoffwechsel, Fettstoffwechsel. Wir haben über Schlaf gesprochen, Mineralien hast du angesprochen. Die Quellen sind klar, es sind in erster Linie konventionelle Landwirtschaft, Getreide in erster Linie. Das ist sowieso eine gute Idee, da relativ weit von Abstand zu nehmen. Aus meiner Sicht Milchprodukte, weil sie durch die Futtermittel natürlich belastet sind. Sämtliche Tierprodukte, die aus der konventionellen Haltung kommen, eben wieder durch die Futtermittel, insbesondere da die Organe, wo ich ein großer Fan von bin sozusagen, weil die sehr nährstoffreich sind, aber die müssen halt eben aus bester Weidehaltung kommen. Das, das schulden wir sowieso dem Planeten und uns und den Tieren vor allen Dingen auch. Und dann Gifte vermeiden sozusagen und dann mit Huminsäuren über Trinkmoor, über Aktivhumin ausleiten und das mal so ein Protokoll machen, wie du es vorgeschlagen hast. Und meiner Meinung nach auch so low-level-mäßig kontinuierlich ist meiner Meinung nach Entgiftung ist eine Lebensaufgabe. Wir haben so viele Gifte in der Umwelt, das ist nicht eine Kur, die man einmal macht, sondern es ist etwas, was man sozusagen, ist eine Technik, die man erlernt, um dann möglichst unbeschadet aus der ganzen Nummer herauszukommen. Ja. Wo kann man dich denn...
Vielleicht noch gerade, weil du das gesagt hast, ist mir das eingefallen. Ich würde gerne die Leute, die bei dir sind, einladen, dass sie mal, wenn sie laktoseintolerant sind, oder Glutenunverträglichkeit diagnostiziert haben, dass sie mal das machen, was unsere Leute hier gemacht haben, dass sie einfach mal versuchen, tatsächlich eine Biolandmilch oder eine Bioland-Backware zu sich nehmen und gucken, ob dann die Symptome immer noch auftauchen. Denn ich glaube, dass diese beiden überwiegend tatsächlich durch diese Rückstände fehlinterpretiert werden. Das ist diese Glutenunverträglichkeit und diese Laktoseintoleranz dann weg ist, wenn ich tatsächlich kein Glyphosat im Gepäck habe. Das halte ich für eine ganz interessante, weil es ist auch leicht zu testen. Ich brauche ja nur einfach mal ein Glas Biolandmilch trinken und merke dann, ob ich die gleichen Symptome habe, die mich sonst immer so stören dann dabei. Und ich habe vielen Leuten dazu verholfen mit diesem Tipp, dass sie endlich wieder das zu sich nehmen können, wenn sie das gerne möchten, weil sie nämlich keine Symptome mehr haben. Auch das spricht wieder, dass es eben tatsächlich um eine Glyphosatbelastung geht und nicht um irgendwelche anderen Dinge, die da erzählt werden.
Ja, das ist in vielerlei Hinsicht ist das auch der Fall, auch wenn wir über Schwermetalle reden. Es gibt auch Autoimmunreaktionen, die einfach auch damit zu tun haben, dass Schwermetalle sich an bestimmte Proteine binden, Nahrungsbestandteile binden und dann auch vom Körper einfach als falsch erkannt werden. Das heißt, der Körper hat kein Problem mit diesem Nahrungsmittel oder dem anderen oder einem bestimmten Protein. Aber solange wir belastet sind, haben wir da Einschränkungen und haben dann mit Autoimmunreaktionen, Entzündungen und so weiter zu tun. Deswegen ist Entgiftung eigentlich ein No-Brainer in dem Sinne, das will man alles raus haben, das Zeug, sonst dann lebt man einfach entspannter, mit mehr Energie und natürlich gesünder, aber es macht auch einfach mehr Spaß, weil man wieder sich auch guten Produkten mit gutem Gewissen zuwenden kann. Sagen, ich, das, was ich hier esse, ist wirklich das Beste, was ich irgendwo, finden kann. Und das kommt von einem Bauer oder von jemandem, von einem Kleingärtner oder wie auch immer, was wirklich lokal ist. Das ist mit Liebe gemacht. Das ist so giftfrei, wie es mir irgendwie geht. Den Rest leite ich aus mit einem kontinuierlichen kleinen Programm, was ich mache. Und das ist auch olfaktorisch, also vom Geruch her, von der Wahrnehmung, von der Textur, vom Geschmack her auch einfach besser. Ne? Jeder weiß, dass Tomaten aus dem Supermarkt ein Witz sind, ja? Wenn man das mal vergleicht mit einer richtigen Tomate zum Beispiel. Das heißt, da kann man eine Qualität in sein eigenes Leben reinbringen. Das ist nicht so, oh, hier, ich muss mich geißeln, ich esse jetzt nur noch diesen gesunden Mist irgendwie, damit es mir besser geht und muss mich aufopfern und kann die ganzen leckeren Sachen nicht essen. Das ist Quatsch. Man kann noch leckerer essen, ja, indem man einfach Qualität da reinbringt. Und dann braucht man auch weniger.
Also das ist auch was ich bestätigen kann. Die Leute, die sich normal ernährt haben, die diese Glyphosat-Tests gemacht haben und dann angefangen haben, ihre Glyphosatlast auf dem Weg gesenkt haben, den wir dann da vorgeschlagen haben, haben als zusätzlichen Mehrwert aus dieser Geschichte tatsächlich dann auch zurückberichtet, dass sie sich viel vitaler, viel kräftiger, mit viel mehr Power fühlen, dass sie besser schlafen, dass sie auch resilienter sind. Das heißt also, dass sie, wenn sie Stress irgendwie haben, jetzt in der Arbeit oder aus verschiedenen anderen Gründen, dass sie da viel stärker sind und das alles viel besser aushalten. Und dass sie auch weniger krank werden. Also das sind dann Rückmeldungen, die bekomme ich dann zum Teil 3 Monate oder 6 Monate später noch per E-Mail. Machen natürlich nicht alle, weil die Leute mich dann natürlich auch alle irgendwann mal vergessen haben wieder. Aber es gibt halt welche, bei denen das so stark dann durchschlägt, dass sie dann tatsächlich sagen, vielen Dank auch dafür, weil sie eben einfach merken. Also ich kann es nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Das ist definitiv so.
Ja. Okay. Gut, dann danke ich dir, mein Lieber, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.
Gleichfalls. Danke. Tschüss.